Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo, hallo zu unserer Ausgabe vom Freitag, den 20. Januar. Begrüßt euch an Mikrofon und Technik der Stefan aus Berlin. Für die kommende halbe Stunde haben wir folgende Themen zusammengestellt. Dresden nazifrei. Marschieren die Nazis nun oder nicht? Und wie verhält sich die Stadt Dresden dazu? Wachstum, Wachstum über alles. Wie wir auch ohne Wachstum leben können, im zweiten Beitrag. Schwarze Geschichte in Berlin. Was es mit dem Black History Month auf sich hat. Und Ungarn und die Pressefreiheit. Ein Interview mit dem letzten oppositionellen Hörfunkmedium. Der Nazi-Aufmarsch am 18. Februar in Dresden ist wohl auf Eis gelegt. Am 13. Februar planen dennoch Nazis auf die Straße zu gehen. Radio Korax hat sich mit Paul vom Bündnis Dresden nazifrei unterhalten und über die aktuellen Entwicklungen gesprochen.
Ja, wir haben die Tendenzen auch schon vorher beobachtet und beraten das jetzt schon seit längerem. Es verdichten sich tatsächlich die Indizien dafür, dass es am 18. Entweder einen sehr kleineren Nazi-Aufmarsch oder gar keinen Nazi-Aufmarsch geben wird. Das kann man auch in einem Monat vorher noch nicht sagen, weil prinzipiell noch eine kurzfristige Mobilisierung möglich ist, aber die Hinweise verdichten sich so ein bisschen in die Richtung. Und gleichzeitig bemerken wir auch, dass jetzt auf dem 13. Februar sich mehr konzentrieren wird, so dass wir unser Mobilisierungskonzept natürlich eventuell jetzt umstellen müssen und es wird da heute sicherlich noch mehr Infos geben im Laufe des Tages dazu. Ne? Aber mehr kann ich jetzt auch noch nicht sagen als diese etwas vage Formulierung da.
Ja, nochmal kurz vielleicht auf die Hintergründe zu sprechen zu kommen. Am 18. Februar hätte der Trauermarsch der JLO stattgefunden. Das ist die junge Landsmannschaft Ostpreußens. Das wäre sozusagen der Marsch gewesen, der seit Jahren dieser größte Nazi-Aufmarsch in Dresden gewesen wäre, wa?
Ja, das wäre so gewesen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die JLO da dieses Jahr als Veranstalter aufgetreten wäre, aber es wäre auf jeden Fall der Termin gewesen, wo die Nazis seit Jahren am meisten mobilisieren konnten. Es war immer so jetzt in den letzten Jahren, dass sie sich den 13. Februar oder einen Samstag drumherum ausgesucht haben, um damit bis zu 7000 Leuten zu marschieren. Ja, das scheint jetzt auf jeden Fall sich darauf hinzudeuten, dass es dieses Jahr zumindest an dem Samstag um den 13. Februar herum weniger wird. Dafür rechnen wir dann mit mehr an dem Montag, an dem 13. Februar.
Ne? Ja, was ist am Montag? Der 13. Februar, wenn ich mich recht entsinne, war in den letzten Jahren immer der Tag, der dann von so freien Kräften etc. genutzt wurde für einen Fackelmarsch.
Richtig, genau. Letztes Jahr war es ja so, dass dann ungefähr 1200 Nazis mit Fackeln hier durch Dresden marschiert sind. Wir hatten auch dann zur Protestenteuren Sichtweite mobilisiert und den Nazi-Aufmarsch zumindest behindern können. Aber das Gros der Nazis kam tatsächlich erst am darauffolgenden Wochenende. Was das jetzt im Einzelnen bedeutet, müssen wir sehen. Also Fakt ist natürlich klar, die Nazis haben in den letzten zwei Jahren hier einiges einstecken müssen. Sie konnten nicht marschieren, sie haben ihre geschichtsrevisionistischen Thesen nicht auf die Straße gebracht. Und der Widerstand wird natürlich stärker hier in der Bevölkerung von Jahr zu Jahr und das merken sie natürlich auch. Und sie haben wahrscheinlich auch gerade jetzt mit Rückblick, im Hinblick auf den NSU-Skandal, auf die ganzen Nachrichten, erhebliche Mobilisierungsprobleme natürlich auch innerhalb der Szene.
Ja, du sprichst schon ein ganz weiteres Umfeld dieser Veranstaltung an. Unter anderem ja, den Zusammenhang mit diesen NSU-Morden, was mich in dem Zusammenhang interessieren würde. Es gibt, wie gesagt, auch einen Diskurs um die Art und Weise, wie die Stadt das Gedenken durchführt und wie die Stadt den Protest organisiert. Im Prinzip gab es auch immer zwischen eurem Bündnis und der Stadt, naja, sagen wir mal, gewisse Meinungsverschiedenheiten vielleicht. Kannst du nochmal kurz darlegen, wie sich das im letzten Jahr entwickelt hat, die Diskussion zwischen eurem Bündnis und der Stadt und wie der aktuelle Stand ist?
Naja, letztes Jahr war die Situation, dass wir gerade am 13. Februar und mit Hinblick auf den Gedenkdiskurs, der halt hier in Dresden äußerst problematisch ist, weil er sich im Prinzip auf eine Art stilles Gedenken beruft, den Opfern der Bombardements soll gedacht werden mit Kerzen und Lichtern. Ideal natürlich als Anknüpfungspunkt für Nazis, die irgendwelche Fackelmärsche veranstalten, ist klar. Von der Stadt gibt es jetzt eine AG 13. Februar. Diese AG hat sich mit uns in Kontakt gesetzt und möchte mit uns reden über Konvergenzen, über Gemeinsamkeiten und da kann man aber auch noch nicht sagen, was da rauskommt. Da müssen wir abwarten.
Was wären denn die möglichen Gemeinsamkeiten? Was siehst denn du für eine Perspektive in dem Treffen?
Das ist schwierig einzuschätzen. Was uns natürlich fehlt, gerade auch aus der AG 13. Februar, ist erstmal die prinzipielle Anerkennung für unser Tun. Ne? Also das ist das, was du auch vorhin schon angesprochen hast. Wir möchten schon, dass auch mal gesagt wird, ja, mit dieser Art von Zivilcourage hat es das Bündnis Dresden Nazifreiheit und haben es die vielen 10.000 Leute geschafft, dass das Nazi-Problem hier mal angegangen wurde. Dieser Großaufmarsch hier in Dresden, der ja zu Europas größten Nazi-Aufmarsch wurde mit der Zeit. Ich weiß nicht, inwiefern das möglich ist, wenn man bedenkt, dass in der AG 13. Februar auch zum Beispiel der Kreis der FDP sitzt und der FDP-Vorsitzende hier in Dresden auch ganz gerne mal bei Facebook die Aussage unterstützt, dass alle Sitzblockierer ins Gefängnis gehören.
Sehr freiheitliche Position.
Ja, sehr freiheitliche Position. Insofern bleibt es abzuwarten. Im Prinzip ist es schwierig, darüber eine Aussage zu treffen. Wir müssen einfach schauen, wie sich die Gespräche entwickeln. Aber prinzipiell stehen wir denen natürlich positiv gegenüber und sind gesprächsbereit.
Ja, Paul, vielen Dank erstmal für die Auskünfte. Vielleicht kannst du uns noch kurz was erzählen zu geplanten Veranstaltungen eurerseits, beziehungsweise ja, wo wir aktuellste Informationen finden zu unter anderem der Frage, was passiert jetzt am 13. beziehungsweise 18. Februar?
Also am 13. Februar auf jeden Fall werden wir jetzt zu Massenblockaden mobilisieren. Wir werden diesen Mahngang Täterspuren machen. Der ist schon auf der Website verfügbar. Das ist www.dresden-nazifrei.com. Für den 18. Februar würde ich erstmal so eine abwartende Haltung jetzt formulieren und sagen, checkt in den nächsten Tagen einfach die Website oder am besten noch heute, liked uns bei Facebook, folgt unsere Nachrichten, wir sind da sehr aktuell dran am Informieren und geben euch Tipps zu Anreise, zu Schlafplätzen, zu Versorgung. Es wird Kulturacts geben, also es gibt ein riesiges Programm, wir arbeiten unglaublich viele Leute daran, dass das alles passiert und dann kommt einfach nach Dresden und dann werden wir gemeinsam uns den Nazis in den Weg stellen.
Wachstumswahnsinn loswerden. Unter diesem Leitsatz steht die diesjährige Tour de Lorraine vom kommenden Samstag in Bern in der Schweiz. Ein Workshop dabei heißt Die hohe Qualität der 2000 Watt Lebensweise. Organisiert hat ihn der Verein Neustart Schweiz. Der Verein beschäftigt sich intensiv damit, wie man eine 2000 Watt Gesellschaft erreichen könnte, ohne Einbußen bei der Lebensqualität. Radio Rabe aus Bern hat sich darüber informiert.
Aktuell hat die Schweiz eine 5000-Watt-Gesellschaft. Einen Verbrauch von 2000 Watt pro Kopf gab es zuletzt in den 50er Jahren, also vor dem großen Wirtschaftsboom. Oft wird deshalb gesagt, eine 2000-Watt-Gesellschaft könne man nur dann erreichen, wenn man die Lebensqualität massiv reduziere. Den Energieverbrauch um mehr als die Hälfte zu verringern, das sei tatsächlich eine große Herausforderung, meint auch Hans Wittmer, Vorstandsmitglied vom Verein Neustart Schweiz.
Ich bin der Meinung, dass es eine sehr große Herausforderung ist, aber dass in der Regel natürlich der hohe Verbrauch zustande kommt, weil er sehr viel Leerlauf enthält. Also ich bin ja noch eine ältere Generation, ich bin noch in der 1500-Watt-Gesellschaft aufgewachsen in den 50er Jahren. Und das war eigentlich kein Problem. Die Probleme waren eher kultureller Art, dass man nichts durfte, aber man hatte eigentlich genug. Das heißt, die Lebensqualität hängt nicht direkt vom Wattkonsum oder vom Wattniveau ab.
Und gerade darum sei es keine Lösung, den heutigen Energieverbrauch mit alternativen Mitteln zu decken, meint Hans Wittmer. Er will nicht in den Chor der Menschen einstimmen, die mehr Wasserkraftwerke, mehr Windturbinen und mehr Sonnenkollektoren fordern. Stattdessen will der Verein Neustart Schweiz Energie einsparen, dort, wo am meisten Energie konsumiert wird, und zwar in der Nachbarschaft.
Der Energieverbrauch findet am Schluss im Konsum statt. Und alles, was nicht konsumiert wird, wird auch nicht gekauft. Und wenn es nicht gekauft wird, sind die Industrien ja pleite. Das heißt, man muss eigentlich dort, wo alles herauskommt, ansetzen. Und dann schauen, was kann man von dem Zeug brauchen, wie kann man es zum Beispiel teilen. Und wir glauben, die Nachbarschaft wäre eigentlich ein guter Ansatzpunkt. Und eine Nachbarschaft ist für uns etwas relativ Großes. Also es sind so 500 Leute in einem Quartier. Es kann verschieden aussehen. Und wir würden eigentlich am liebsten die Schweiz umdefinieren in 14.000 Nachbarschaften.
Innerhalb dieser Nachbarschaften würde dann das tägliche Leben organisiert, mit eigener Bibliothek, einem Secondhand-Depot, Reparaturservice, Wäscherei und so weiter. Vor allem aber auch mit einem eigenen Lebensmitteldepot. Denn gerade bei den Lebensmitteln könne man noch ungemein viel Energie einsparen.
Jetzt läuft ein riesiger Apparat, um uns mit Lebensmitteln zu versorgen. Das sind irgendwelche Bauern, die rennen da herum und dann wird das gesammelt, irgendein Produkt, zum Beispiel Äpfel oder so, kommt in ein Großlager, wird dann nach 5 Monate gekühlt, kommt dann verpackt in Plastik und Karton in irgendein Mikroverteilzentrum und dann noch am Schluss in den Mikroladen, da muss man auch noch hin. Das ist schon riesig viel Watt passiert. Was wir vorschlagen ist, dass jede Nachbarschaft direkt mit diversifizierten Bauernbetrieben, das braucht dann schon etwa 50 Hektar, Kontakt aufnimmt und diese Sache direkt managt.
Schweizweit gibt es schon eine ganze Reihe solcher Initiativen, wie zum Beispiel Solitär, die den Weg vom Produzenten zum Konsumenten verkürzen und so Energie einsparen. Hier taucht aber wieder die Kernfrage auf. Ist das wirklich noch Lebensqualität, wenn man den ganzen Winter über Kohl und Karotten essen muss?
Das ist nicht unser Punkt. Also wir sind ja keine nationalökologische Gesellschaft. Das würden wir natürlich nicht probieren. Es macht ja Spaß, auch Produkte aus Frankreich oder Italien zu importieren. Das kann sehr sinnvoll sein. Es geht dann eher darum, dass man versucht, die Transportwege zu minimieren bei schweren Sachen. Also eben Kartoffeln und Gemüse und auch Milch. Das sind dann die schweren Sachen.
Trotzdem bleibt die Frage, für viele Menschen beinhaltet Lebensqualität halt doch, Avocados aus Peru oder Litchi aus China zu essen. Oder auch 3 statt nur einen Computer zu besitzen und 4 statt ein Handy zu haben. Darauf sagt Hans Wittmer:
Die Frage ist, wie man sich Lebensqualität vorstellt. Da haben Sie schon recht. Natürlich würden wir versuchen, sie umzudefinieren. Das heißt, wir würden ein spezielles Angebot machen. Dass eine andere Art von Konsum, also dann vielleicht nicht mehr Konsum, wir nennen es eher Spaß, anbietet. Aber ja, die Lebensqualität würde darin bestehen, dass man nicht auf Hightech-Produkte verzichtet, aber sie mehr teilt, dass man mehr Sachen miteinander macht, aber nur die, die natürlich wollen, es müssen nicht alle 500 Leute alles miteinander machen, dass man halt bei einer Ernährung zum Beispiel versucht, die saisonalen und lokalen und regionalen Sorten wieder zu beleben, dass man die Vielfalt hier produziert und nicht mit tropischen Produkten operiert.
Auf alternative Energien zu setzen ist also nicht der einzige Weg zur 2000-Watt-Gesellschaft. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Und mit diesen beschäftigt sich der Verein Neustart Schweiz seit seiner Gründung vor 1,5 Jahren.
Ein ganzer Monat voller Geschichte. Nichts Ungewöhnliches, denkt ihr jetzt vielleicht, denn Geschichte passiert ja jeden Tag. Der Februar steht aber unter einem ganz bestimmten Geschichtsaspekt. In Berlin wird der Black History Month begangen. Was sich genau dahinter verbirgt und warum in Berlin der schwarzen Geschichte gedacht wird, erzählt uns jetzt Philippa Ebene. Sie ist Leiterin der Werkstatt der Kulturen in Berlin.
Der Black History Month geht zurück auf das Jahr 1926, als der afroamerikanische Historiker Dr. Carter Woodson die Negro History Week initiierte seinerzeit, um eine breite Öffentlichkeit in den USA auf schwarze Geschichte aufmerksam zu machen. Seither wird es in vielen Ländern gefeiert. In Deutschland wird es seit 1990 gefeiert. Das ist seinerzeit von der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland initiiert worden, um über afrodeutsche Geschichte schwerpunktmäßig sich auszutauschen und zu bilden und zu informieren. In anderen Ländern, wie beispielsweise in Großbritannien, wird der Black History Month im Oktober gefeiert. Da wird in erster Linie karibische Geschichte zelebriert, aber auch natürlich afrikanische.
Warum ist es Ihnen jetzt quasi so wichtig, an die Black History zu erinnern? Also woher kam dann quasi auch von der Werkstatt der Kulturen das Bestreben, den Black History Month in Berlin auszurichten?
Der Black History Month wurde im vorvergangenen Jahr hier in der Werkstatt der Kulturen ausgerichtet vom Afrikarat beispielsweise. In der Vergangenheit, auch in den 90er Jahren, wurde der von der ISD ausgerichtet. Es gibt immer wieder Initiativen in Berlin unterschiedlicher Gruppierungen, Organisationen, afroamerikanische Organisationen, afrodeutsche Organisationen, die an unterschiedlichen Orten den Black History Month feiern. Und wir haben nun das dritte Jahr in Folge den Black History Month im Februar hier im Haus und haben uns gedacht, wir legen den Schwerpunkt in diesem Jahr mal nicht auf deutsche Kolonialgeschichte, wie das im letzten und vorletzten Jahr der Fall war, sondern auf Brasilien. Brasilien hat ja eine große afrikanische, afrikastämmige Bevölkerung. Über die Jahrhunderte wurde eine sehr spezielle Kultur auch ausgebildet, sowohl religiös, auch als auch in der Musik, als auch im Tanz. Und wir nutzen diesen Monat, um afro-brasilianische Musik vorzustellen. Afro-brasilianische Kultur vorzustellen.
Und wie kann denn dabei vielleicht garantiert werden, dass der Blick auf und nach Brasilien dann nicht auch kolonialistisch geprägt ist? Also was
garantieren
hat,
kann man das überhaupt nicht. Also der Blick auf die Welt vom Westen aus gesehen, sage ich mal, ist natürlich nach wie vor geprägt von der Geschichte und die Geschichte ist eben so gelaufen, wie sie gelaufen ist und das prägt natürlich die Bildsprache, die Sprache im Allgemeinen und das ist sicherlich nicht über einen Black History Month zu beheben.
Und was erwartet denn jetzt die Besucher und Besucherinnen des Black History Month an Programmpunkten, also jetzt in Berlin bei Ihnen?
Ganz unterschiedlich. Also zunächst mal finden Sie das volle Programm unter www.werkstatt-der-kulturen.de. Wir starten mit einer Tanzperformance, die da heißt Ossains Liebeszauber. Das ist eine Geschichte, die zurückgeht auf die Mythologie des Candomblé. Candomblé ist eine afro-brasilianische Religion, die von vielen Millionen Menschen in Brasilien praktiziert wird. Und eine dieser Geschichten wird auf die Bühne gebracht. Es werden jeden Freitagabend Konzerte stattfinden, es werden jeden Donnerstag Filme stattfinden, wie immer in der Werkstatt der Kulturen, aber wir haben einen ganz speziellen Off-Berlinale-Slot in diesem Jahr unter dem Titel Cinema Negro. Da werden unterschiedliche Filme gezeigt, die sich mit afro-brasilianischer Geschichte befassen. Sie werden darüber hinaus auch Wortveranstaltungen besuchen können zum Thema Yoruba-Identität in Brasilien. Also ich meine, das Programm ist sehr vielfältig und es lohnt sich zu kommen.
Und was ist jetzt quasi eigentlich Ihr Anliegen an die Besucher und Besucherinnen, also um Geschichte quasi aufzuarbeiten, um aufzuklären oder vielleicht auch um Diskurse anzuregen und Diskussionen?
Na, zunächst mal wollen wir informieren, ne? Also wir wollen einfach mal deutlich machen, das gibt's. Es gibt ganz spezielle Ausformungen von Kultur weltweit, die sich auf Afrika beziehen, auch in Brasilien. Und sehr viele Menschen wissen das gar nicht. Also zunächst mal geht es einfach nur darum, vorzustellen, inwieweit man tatsächlich in die Diskussion gehen kann, wird sich zeigen. Also es gibt immer Raum für Diskussion, vor allen Dingen nach den Filmen, die das Thema Kolonialismus, Postkolonialismus und auch Rassismus auch natürlich auch ansprechen. Was dabei entsteht, kann man im Vorhinein natürlich nicht wissen.
Noch vor ein paar Monaten wollte sich kaum jemand in Europa mit den politischen Zuständen in Ungarn kritisch auseinandersetzen. Naja, Anfang des letzten Jahres gab es einen kurzen Aufschrei wegen des neuen Mediengesetzes in Ungarn. Dann war es allerdings auch gleich wieder ruhig. Viktor Orbán hatte schließlich für Ungarn die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Im Moment sieht die Auseinandersetzung mit dem Quasi-Autokrat Orbán anders aus. Die EU hat gleich drei Verfahren gegen das neue ungarische Grundgesetz eingeleitet. Und ein kleines Radio in Budapest hat Weltberühmtheit erlangt. Clubradio gilt inzwischen als einziges oppositionelles Massenmedium in Ungarn und das hat im Dezember von der Medienbehörde keine Frequenz mehr erhalten. Damit ist ab 1. März Schluss für das Clubradio auf UKW. Aber da hatte die Regierung die Rechnung ohne die Wirtin gemacht. Noch im Dezember demonstrierten tausende Menschen gegen den Frequenzentzug für Clubradio. Was seitdem passiert ist, beschreibt uns jetzt die Radiojournalistin Julia Varadi. Ein Beitrag von Radio Korax aus Halle.
Seitdem aber, sich herausgestellt hatte, was mit unserem Frequenz, das heißt, was mit unserem Radio geschehen ist, wurden wir sozusagen weltberühmt, weil, und das ist wahrscheinlich nicht nur deshalb, weil Clubradio so wichtig ist für Leute in Ungarn, die die Demokratie lieben und Informationen haben möchten, sondern auch deshalb, weil das ein Symbol für Pressefreiheit wurde. Und deshalb ist in der Welt, in den verschiedenen Zeitungen, Zeitschriften, Radios, Fernsehen, es ein Top-Thema geworden. Ich muss Ihnen sagen, in den letzten Wochen habe ich sehr, sehr viele Interviews geben müssen und meine Kollegen auch, weil Gott sei Dank ganz Europa und auch Amerika und Japan dafür interessiert ist, was hier geschieht und was noch geschehen wird.
Gab es Reaktionen aus der Regierungskreisen oder von der Medienbehörde inzwischen auf dieses enorme Medienecho aus dem Ausland und auf Ihre Bestrebungen?
Also vor allem, es hat so angefangen, dass gleich nachdem es veröffentlicht wurde, dass unsere Frequenz von uns weggenommen wird, gab es eine Pressekonferenz von der Seite dieses Rates. Die Sprecherin des Rates hatte 3 Minuten den Journalisten gegeben, um Fragen zu stellen, aber sie hat die Fragen nicht beantwortet, sondern sofort weggegangen. Und danach hatte man nur eine Meinung veröffentlicht von der Seite des Rates, dass das Clubradio eine provokativ schlechte Wettbewerb eingereicht hatte. Und das ist natürlich eine große Lüge und das enttäuschte uns sehr, weil wir alles getan haben, um all dem, was in diesem Wettbewerb ausgeschrieben worden ist, einzuhalten, auf der Weise, dass wir natürlich auch Clubradio bleiben können, so wie es bisher angenommen worden ist. Auf Ihre Frage, was darauf dann die Antwort war von der Seite der Regierung, dass es von Ausland, von so vielen Ländern kritisiert worden ist, gaben sehr interessante Antworten. Zum Beispiel, wir haben gehört, dass einige von den Regierenden gesagt hatten, warum ist das so ein großes Problem? Wir haben unsere Sache rechtmäßig gemacht. Wir haben dieses Frequenz ausgeschrieben und nicht Clubradio hat gewonnen. Warum ist das so schrecklich? Wir wollen eine bunte Palette darbieten. Muss man wissen, dass die bunte Palette nur aus Musikradios besteht von nun an, weil schon in der Ausschreibung stand, dass Musikanteil viel, viel, viel mehr sein sollte, wie wir im Clubradio es haben, da es ein Talk- and News-Radio ist. Also das war eine von den Antworten. Momentan wissen wir nur, dass Frau Kreuz einen Brief an unseren Minister Navracsics geschrieben hatte, in dem sie darauf aufmerksam macht, das speziell Clubradio, die ganze Situation des Clubradios wieder untersucht werden sollte. Und darauf hat der Minister schon geantwortet. Das war eine Antwort, die man natürlich nicht annehmen kann. Er sagte, alles ist in demokratischer Weise behandelt in Ungarn.
Wenn ich darf, würde ich gerne auf eine Aussage von dieser Sprecherin des Medienrates zurückkommen, die Carola Chirici heißt sie, ne? Die hat, so konnte ich lesen, gesagt, dass ein Grund dafür, dass Clubradio keine Frequenz mehr bekommen hat und stattdessen ein anderes Radio, dass es die niedrigste Reichweite aller Beteiligten der Ausschreibung hat, das Clubradio, also nur in Budapest zu hören ist. Und was noch viel gravierender ist, finde ich in ihrer Aussage, dass die desolate finanzielle Lage von Clubradio dazu geführt hat und dass einfach nicht genug lokale Programme angeboten würden vom Clubradio. Was sagen Sie dazu?
Ja, also das ist von vielen Seiten zu bestreiten, was sie gesagt hatte. Das Einzige ist wahr, dass die finanzielle Lage des Clubradios sehr, sehr befraglich ist. Das ist natürlich aber nur der Regierung zu verdanken, weil diejenigen, die in unserem Radio ihre Reklame einzahlen würden oder diejenigen, die mit ihren Namen uns unterstützen würden, wagen es nicht, weil leider die Erfahrungen sind in der letzten Zeit, dass die Regierung diejenigen bestraft in irgendeiner Weise, die also die nicht für Regierung darstellende oder darsehenden Medien unterstützen. Deshalb ist unsere finanzielle Lage wirklich kritisch. Aber doch hat der Eigentümer gesagt, ich werde dieses Geld irgendwie schon verschaffen. Ich werde es von Unterstützern doch haben. Und er hat es versprochen und wird es auch halten oder würde es halten, dass die Minimumsumme über die Minimumsumme, nicht ganz wenig über die Minimumsumme, in diesem Wettbewerb versprochen hat. Also das auf der anderen Seite stimmt nicht, dass es nicht genug wäre. In der Ausschreibung gab es, ich glaube, 50 Millionen Forint jährlich, was eine sehr hohe Summe ist, den zu messen, was für die Summe war, um einzuzahlen für eine Frequenz. Das ist auch befraglich, warum man eine so große Summe bezahlen muss. Aber das Clubradio hatte es angenommen und mehr angebietet, aber nicht so viel natürlich, wie viel diese unbekannte Firma, das sich Autoradio nennt und das niemand kennt und auch die Namen nicht zu finden sind, die das mit ihren Namen unterstützen. Aber nur man weiß, dass sie viel, viel mehr Geld angeboten haben.
Das war das ZIP-FM vom Freitag, den 20. Januar 2012. Das nächste ZIP gibt es ab dem 24. Januar. Tschüss und ciao, sagt der Stefan aus Berlin.